Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und in der Folge heute, die der Auftakt einer kleinen Reihe von Folgen sein soll, geht es um Sonne. Und zwar um Energie aus Sonne. Also letztendlich um Solarenergie. Und wir wollen in dieser Folge ganz klassisch damit anfangen, was gibt es da eigentlich für Anlagen, die man so aufs Dach sich setzen kann, wie gehe ich dabei vor, was habe ich zu beachten, was steckt da alles hinter. Dazu spreche ich heute mit Andreas Köhler. Andreas Köhler ist Energieberater für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und hat sich die Zeit genommen, das Thema mit uns mal ein bisschen genauer zu betrachten. Hallo, herzlich willkommen, Herr Köhler.
Hallo, Herr Haskamp, an diesem schönen sonnigen Morgen.
Genau, ich gucke auch gerade aus dem Fenster und denke mir, heute würde sich Solarenergie vermutlich lohnen. Aber da sind wir auch schon, glaube ich, wenn ich von Solarenergie oder Solar spreche, ich glaube, da können wir schon als erstes mal einhaken und sagen, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Muss man das noch ein bisschen auseinandernehmen?
Ja, es gibt ja ganz grundsätzlich zwei Arten von Solaranlagen. Einmal die solarthermischen Anlagen, die Wärme produzieren, also zum Beispiel um Warmwasser zu bereiten, aber auch zur Unterstützung der Heizung. Und es gibt die Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung.
Okay, und die beiden, also die sehen von außen gleich aus. Das sind sozusagen diese Solaranlagen, wie man sie gemeinhin bezeichnet, auf dem Dach. Aber dahinter verbergen sich dann unterschiedliche Ansätze. Wenn ich jetzt, das stimmt doch, oder?
Ja, ja, ist vollkommen richtig.
Ja, okay, gut. Wenn ich jetzt also mir überlege, das eine oder andere von diesen Systemen bei mir zu Hause zu installieren, ja, wir nehmen jetzt mal einfach der Einfachheit halber an, wir haben ein Einfamilienhaus, was mir gehört sozusagen. Ne? Ich möchte sowas aufs Dach machen. Womit fange ich denn dann an, zu überlegen, zu planen? Welche Schritte sind da zu beachten?
Ich muss mir natürlich zunächst im Klaren drüber werden, was ich machen möchte. Und im Moment ist, glaube ich, die Photovoltaik einfach deshalb sehr stark nachgefragt, weil die Strompreise entsprechend teuer sind. Wenn Sie aber gleichzeitig eine Heizung erneuern möchten, da gibt es ja im Moment auch sehr interessante Förderprogramme, dann ist möglicherweise auch eine solarthermische Anlage interessant.
Also die Frage am Anfang zu klären, möchte ich Warmwasserheizung unterstützen oder tatsächlich eigenen Strom produzieren? Wenn ich das für mich so klar habe, was wären dann die nächsten Schritte?
Na, zunächst sollte man mal die baulichen Voraussetzungen prüfen. Also als erster Blick lohnt sich immer das Hausdach. Warum das Hausdach? Weil diese Fläche meistens ungenutzt zur Verfügung steht. Aber natürlich muss das Dach in einem entsprechenden Zustand sein, sollte jetzt nicht sanierungsbedürftig sein. Und was eben auch immer ein bisschen wichtig ist, man muss es im Kontext sehen der üblichen Bebauung. Also man braucht zwar keine Baugenehmigung, um eine Solaranlage aufs Dach zu montieren, zumindest nicht in Baden-Württemberg. Aber es gibt natürlich manchmal örtliche Bebauungspläne, die sowas etwas einschränken oder wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Wenn das geklärt ist, wäre das Optimale eine Südausrichtung mit einem Dachneigungswinkel von ca. 30 Grad. Und was eben das Allerwichtigste ist, die Dachfläche sollte möglichst unverschattet sein.
Okay, 30 Grad Süden unverschattet, wenn ich ein bisschen mehr Neigung, weniger Neigung habe oder mein Dach vielleicht in eine andere Richtung ausgerichtet ist oder doch ein bisschen Schatten hat, ist das sofort das Aus für jede Art von Photovoltaikanlage oder lässt sich da vielleicht doch was machen?
Nein, also optimal ist die Südausrichtung. In der Zwischenzeit, da kommen wir vielleicht im Laufe des Gespräches noch ein bisschen genauer dazu, ist es aber eben so, dass die Photovoltaikanlagen primär nicht mehr dafür da sind, möglichst viel Strom ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen, sondern man legt heute den Fokus auf den Eigenverbrauch und damit ist durchaus auch eine Ost-West-Ausrichtung interessant. Warum ist es so? Bei einem normalen Standardhaushalt ist der Strombedarf im Regelfall an den Tagesrandzeiten, also morgens und abends. Und mit einer Ost-West-Ausrichtung kann eben eine Solaranlage gleichmäßig über den Tag verteilt Strom produzieren. Mit der Südausrichtung wird in Summe wahrscheinlich mehr produziert, aber ich kann es möglicherweise gar nicht abnehmen. Also ich habe gar nicht so die Möglichkeit, den Strom selber zu verbrauchen. Deswegen ist die Ausrichtung nicht mehr ganz so wichtig und genauso verhält sich es mit dem Neigungswinkel. Wenn man, sagen wir mal, zu starke oder zu flache Neigungen hat, dann kommt es zu Abschlägen. Aber manchmal sind diese Abschläge eben zu tolerieren oder die sind akzeptabel, weil der Solarertrag, der findet nicht gleichmäßig über den Tag verteilt statt, sondern hauptsächlich eben mittags, im Sommer mittags. Und wenn ich da schon zu viel habe, dann ist es nicht schlimm, wenn ich ein bisschen Einbußen habe.
Ja, das heißt, wie eigentlich immer, man muss, glaube ich, im Detail nochmal hinschauen, sich überlegen, was möchte ich erreichen, was kann ich mit meinem Dach erreichen, eben je nach Ausrichtung, Neigung und so weiter. Und dann, so verstehe ich das, findet sich in der Regel schon ein für den individuellen Bedarf und die Dachausrichtung angepasstes Produkt oder Modul. Ja.
Das kann man so sagen. Es gibt eben keine Standard- oder keine Patentlösung, sondern man muss es immer abstimmen auf das Gebäude oder auf die zur Verfügung stehende Fläche und eben auf den Nutzer. Und da sind wir zum Beispiel dann auch bei der Größe der Solaranlage. Sicherlich gibt das Dach immer eine bestimmte Größe vor. Man kann so ungefähr mit 6 bis 8 Quadratmeter pro Kilowatt-Peak Anlagengröße rechnen. Das heißt also, um ein kleines Rechenbeispiel zu machen, wenn ich so von einem typischen Stromverbrauch in einem Standardhaushalt ausgehe, ich mache es mal ganz grob, ca. 3.000 bis 5.000 Kilowattstunden im Jahr, diese Angabe würde man auf einer Stromrechnung finden, dann hätte die Anlage eine Leistung von ca. 3 bis 5 Kilowatt Peak. Und wenn ich jetzt eben die 5 Kilowatt Peak mit meinen 8 Quadratmetern multipliziere, dann komme ich auf eine Anlagengröße von ca. 40 Quadratmeter. Und die muss ich dann eben auf dem Dach haben oder zumindest bereitstellen. Aber es gibt ja, wie gesagt, auch die Möglichkeit, beide Dachflächen einzudecken. Insofern ist das eine Größe, die man bei einem normalen Einfamilienhaus, das kriegt man sicherlich unter.
Ich wohne jetzt in einer Mietwohnung, aber ganz ehrlich, würden Sie mich jetzt fragen, wie viel Quadratmeter Dachfläche wir hier haben, dann müsste ich schon rätseln. Also gibt es da irgendwie können Sie so grob mal sagen, wie groß ist so ein Dach in der Regel?
Ja, also ich würde sagen, ich hatte jetzt gerade das Ein-Zweifamilienhaus angesprochen, da haben wir schon so Größen, die sind 40 bis 60 Quadratmeter, also auf so einem Satteldach. Wenn Sie sagen, Sie wohnen in einer Wohnung, dann wäre das vielleicht dann auch nochmal ein ganz extra Thema, aber ich will es mal so rum beschreiben. Im mehrgeschossigen Wohnungsbau ist natürlich die Dachfläche im Verhältnis zur Wohnfläche kleiner. Ja, also denken Sie an ein Hochhaus zum Beispiel. Und insofern kann ich dann natürlich nicht mehr vorhersagen, ob das die Dachfläche langt, dann für alle Wohnungen in so einem Gebäude.
Ja, guter Punkt nochmal. Genau, weil ja, da wohnen dann ja mehrere Parteien und diese Beispielrechnung, die bezog sich jetzt auf einen Haushalt. Und wenn ich in einem Haus mit gleicher Dachfläche 3 Haushalte habe, dann rechnet sich das schon ganz anders oder eben auch nicht mehr.
Richtig, genau. Da reden wir dann aber auch über ganz andere Dinge, weil das Dach ist ja Gemeinschaftseigentum. Das heißt, in dem Fall müssen Sie als Eigentümer oder auch Mieter der Wohnung im Prinzip die Einwilligung der anderen Eigentümer einholen. Dafür gibt es ja dann aber zum Beispiel diese Stecker-Solargeräte, die Sie, glaube ich, in einer der folgenden Podcasts auch nochmal ansprechen werden.
Genau, zu dem Thema Steckeranlagen machen wir tatsächlich noch eine extra Folge, die man sich dann hier auch anhören kann. Letztendlich, wenn ich das Rechenbeispiel richtig verstanden habe, wäre es schon so, wenn man einen Einfamilienhaushalt mit ausreichend Strom versorgen will, dann ist so Pi mal Daumen die ganze Dachfläche schon gebraucht, ne? Wenn ich das auf den Strom nehme.
Ja, das kann man schon so sagen, wobei da ist die Spannweite natürlich groß. Es gibt natürlich auch sehr sparsame Haushalte, die brauchen vielleicht nicht die ganze Dachfläche. Es gibt aber natürlich auch gute Gründe, so eine Solaranlage größer zu dimensionieren, wie der momentane Stromverbrauch ist. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass es Familienzuwachs gibt. Wir haben das große Thema der Elektromobilität und wir haben so die Erfahrung in den letzten Jahren, dass auch Haushaltsgeräte smart werden. Das heißt, es werden immer mehr Stromverbraucher. Insofern gibt es schon auch gute Gründe, die Anlage größer zu machen, wie der momentane Stromverbrauch ist. Aber groß nicht um jeden Preis.
Und dann, wenn ich von der Größe und vielleicht zu viel Strom, den ich dann produziere, spreche, dann haben wir natürlich noch das Thema, das wir, glaube ich, auch gesondert nochmal sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit über Batteriespeicher. Es gibt ja auch die Möglichkeit über Batteriespeicher, den Strom dann sozusagen ja, zu speichern und länger verfügbar zu machen. Und gibt es bei den Photovoltaikanlagen auch die Möglichkeit, den Strom einzuspeisen ins Netz, den ich dann sozusagen über habe?
Ja, also das Ziel sollte immer sein, möglichst viel selber im Gebäude direkt zu verbrauchen. Natürlich gibt es Überschüsse, also es gelingt nie, das 1:1 dann komplett sozusagen aufzubrauchen. Und die Überschüsse, die werden eingespeist ins öffentliche Stromnetz und dafür bekommt man auch eine Einspeisevergütung. Die liegt derzeit, also jetzt im April 2021, liegt die noch bei knapp 8 Cent. Wir sind schon leicht darunter. Und wenn ich sage Eigenverbrauch, dann bedeutet das ja, dass ich dann kein Strom aus dem Stromnetz ziehen muss. Das heißt, ich spare bei jeder Kilowattstunde 30 Cent ein. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich selber Strom produziere, dann kostet mich eine Kilowattstunde so bei den typischen Anlagengrößen von 5 bis 10 Kilowatt Peak circa 10 Cent. Das heißt also, diese Differenz von 20 Cent, das ist meine, wenn Sie so wollen, Ersparnis und darauf gründet sich dann auch so eine Wirtschaftlichkeit einer Anlage.
Bevor wir nochmal zu der Wirtschaftlichkeit kommen, dazu hätte ich noch ein paar Fragen, habe ich noch eine andere kurz nochmal zu dem Unterschied Photovoltaik und Solarthermieanlage. Das sind auch baulich zwei völlig unterschiedliche und voneinander getrennte Systeme oder lässt sich das auch irgendwie kombinieren?
An und für sich sind sie völlig getrennt. Bei der Photovoltaik haben wir quasi eine Verbindung zum Stromkreis des Gebäudes, zum Sicherungskasten und so weiter. Das heißt, wir reden größtenteils über Kabel, die verlegt werden vom Sicherungskasten, üblicherweise dann im Untergeschoss bis aufs Dach. Bei der solarthermischen Anlage, da steht es in Verbindung mit der Heizung. Und infolgedessen gibt es da einen Solarkreislauf, das heißt also eine Heizleitung, die durchflossen ist mit warmem Wasser. Das hat eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun. Aber es gibt natürlich Kombinationen, also es gibt kombinierte Module, die sind meistens im Wirkungsgrad nicht ganz so stark oder so effizient, wie wenn sie es getrennt haben. Und es gibt natürlich prinzipiell die Möglichkeit, auch mit Strom Wärme zu erzeugen. Allerdings ist das meistens im überwiegenden Teil aller Fälle nicht zu empfehlen, weil mit dem Wandlung von Strom in Wärme viele Verluste verbunden sind und sie die Wärme meistens viel effizienter und auch kostengünstiger auf eine andere Art und Weise produzieren können.
Okay, das fällt dann aber auch wieder in den Punkt der Anfangsüberlegung, was will ich eigentlich erreichen, was kann ich erreichen, um dann zu schauen, ist Solarthermie das bessere, Photovoltaik oder möglicherweise eine Kombination. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wie sich das Ganze möglicherweise rechnet. Also ich produziere Strom primär, das fand ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, primär für den Eigenbedarf und nicht um damit irgendwie Geld zu verdienen oder das dann möglichst viel ins Stromnetz einzuspeisen. Das ist nicht der Sinn einer solchen Anlage. Das lohnt sich in der Regel nicht, sondern es geht um den Eigenverbrauch und damit spare ich, da produziere ich meinen eigenen Strom nicht nur klimafreundlicher, sondern auch günstiger, dadurch spare ich Geld. So kann man sagen.
Man kann das so sagen, wie Sie das gesagt haben, man könnte es noch ein bisschen ergänzen. In der Zwischenzeit geht es um den Eigenverbrauch. Das löst vielleicht ein bisschen so die eine oder andere Frage auf. Vor 20 Jahren ging es alles und ausschließlich um die Einspeisung. Heute geht es im Wesentlichen um den Eigenverbrauch. Das hat sich geändert. Deswegen ist die Ausrichtung der Solaranlage auch nicht mehr nur ganz strikt nach Süden möglich, sondern eben auch mit dieser Ost-West-Ausrichtung. Und weil Sie sagen, Geld verdienen, naja, es kommt immer drauf an, ne? Es kommt immer auf den Zeithorizont drauf an. Sie können auch mit einer Volleinspeisung heute möglicherweise noch Geld verdienen, aber das sind dann eben sehr lange Zeiträume, über die wir reden, also plus 20 Jahre.
Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel ein Familienhaus, 3000 Kilowattstunden, ich brauche mal eine 40 Quadratmeter Fläche für eine Photovoltaikanlage bleiben, was kostet denn der Spaß? Also erstmal, wie viel muss ich investieren, bis ich das Ding auf dem Dach und am Stromnetz angeschlossen habe? Und dann eben, wenn ich weiterrechne, wie lange braucht es, bis sich das dann neutralisiert hat oder rechnet für mich?
Also wir rechnen so in der Größenordnung mit 1.500 Euro je Kilowatt-Peak-Leistung. Das heißt, bei dem Beispiel, was ich vorher nannte, 3 bis 5 Kilowatt Peak, das wären dann eben 3 mal 1500 Euro für die kleine Anlage oder für die kleinere Anlage. Das ist meistens ein Nettopreis, netto deshalb, weil Sie als PV-Anlagenbetreiber immer noch die Möglichkeit haben zu wählen, ob Sie als Unternehmer auftreten oder umsatzsteuerbefreit sind. Und dann ist eben der Punkt der, was ich vorher kurz angeschnitten habe. Kleine Anlagen bedeuten im Regelfall einen höheren Eigenverbrauchsanteil wie größere Anlagen. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist meistens die kleinere Anlage wirtschaftlicher wie die größere Anlage, weil sie von dem produzierten Strom einen größeren Anteil selber verbrauchen können.
Und wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal die Anlage mit 3 Kilowatt Peak, hieß es, glaube ich, ne? Nach wie vielen Jahren hat sich das dann vielleicht gerechnet? Kann man das sagen?
Ja, also man kann so einen Durchschnittswert von bis zu 30% Eigenverbrauch ansetzen. Das ist ein rechnerischer Wert, den die Hochschule Berlin ermittelt hat. Und wenn man diese 30% zugrunde legt, dann kommt man so auf Amortisationszeiten von 12 bis 14 Jahren. Natürlich ist es immer förderlich, wenn man so ein bisschen sich sensibilisiert auf diese Thematik. Das heißt also, wenn Sie Haushaltsgeräte dann mittags zur Hochzeit der Stromproduktion starten, dann ist es natürlich förderlich, um einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Wenn Ihnen das nicht gelingt, dann ist er vielleicht ein bisschen niedriger, aber so eine sogenannte Grundlast gibt es in jedem Gebäude. Mit Grundlast ist gemeint, also zum Beispiel die Standby-Verluste, die man so im Haushalt hat, oder vielleicht auch der Stromverbrauch von Kühl- und Gefriergeräten oder eben natürlich auch so eine Heizungsumwälzpumpe, die fortwährend läuft.
Okay, das heißt, ich kann schon ein bisschen selber noch an der Optimierung arbeiten, indem ich gucke, dass die Anlage möglichst zu mir passt und ich mit meinem Verhalten mich vielleicht auch, ja, sag ich mal, der Anlage so ein bisschen anpasse und eben in den Zeiten, von denen ich weiß, dass meine Anlage viel Strom liefert, dann eben auch den Strom verbrauche, den ich sowieso verbrauchen muss. Gibt es denn, weil das hatten wir hier schon ein paar Mal bei verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und so weiter, gibt es ja immer wieder Fördergelder, Fördertöpfe. Wie ist das bei Photovoltaik? Gibt es da Fördermittel?
Also es gibt keine bundesweite Förderung für Photovoltaikanlagen. Allerdings haben Städte, Kommunen, Gemeinden des Öfteren eigene Förderprogramme aufgelegt. Insofern lohnt es sich schon nachzufragen, ob es da Unterstützung gibt. Wie bei jeder Förderung zählt hier auch erst die Förderung beantragen und dann den Auftrag dem Installationsbetrieb erteilen.
Okay, also um jetzt mal so schrittweise weiter durchzugehen, ich habe meinen Bedarf gecheckt, ich habe mein Dach geprüft oder prüfen lassen, habe mich dann eben für eine Größe einer Photovoltaikanlage entschieden und habe das auch mit den Fördermitteln geprüft und möglicherweise beantragt. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann brauche ich jemanden, wo ich mir das kaufen kann und der es mir dann auch aufs Dach baut und an das Stromnetz anschließt. Das kriegt man, nehme ich mal an, alles aus einer Hand. Aber da lasse ich mir dann Angebote geben. Ja, gibt es da irgendwas, worauf ich noch achten sollte, wenn ich mir da Angebote einhole?
Ja, also nach unserer Auffassung ist es nicht möglich, einen vernünftigen Kostenvoranschlag zu erstellen, ohne vor Ort gewesen zu sein. Ich betone das deshalb, weil manche Unternehmen oder Installateure, die kalkulieren anhand eines Satellitenbildes. Das ist okay, um eine grobe Orientierung zu bekommen, aber das ist natürlich keine Grundlage, um das jetzt wirklich anständig zu planen. Dann sollte man beim Angebot darauf achten, dass also die komplette Montage beinhaltet ist, also einen gewissen Detaillierungsgrad darf man schon voraussetzen. Das heißt, das Angebot sollte die Anlage möglichst genau beschreiben, dann auch im Hinblick auf die Größe oder die Leistung. Und wir empfehlen natürlich grundsätzlich immer, mehrere Angebote einzuholen oder zumindest eben ein Vergleichsangebot zu haben.
Okay, dann habe ich dieses Angebot, entscheide mich für eins, dann kann es losgehen im Prinzip. Dann ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach, es wird angeschlossen. Und dann habe ich meinen eigenen Strom. Muss ich dann noch irgendetwas beachten, das irgendwo anmelden oder so?
Die Anlage muss angemeldet werden. Beim Marktstammdatenregister seit 2019 müssen da alle Anlagen registriert werden. sollte man auch tun, um eben auch einen Vergütungsanspruch für die Einspeisung zu erhalten. Dann ist es wichtig, diese Solaranlage auch der Versicherung zu melden, also möglicherweise der Wohngebäudeversicherung, damit Gefahren wie Blitz, Feuer, Hagel, Sturm und so weiter, dass das Ganze mit abgesichert ist. Manchmal werden beide Themen schon mit angeboten, also dass die Registrierung durch den Installateur erfolgt und dass es eine Versicherung im Anlagenpreis mit dazu gibt.
Muss ich da auch bei meinem Stromanbieter oder dem Netzbetreiber, also den Stadtwerken in der Regel, nochmal irgendetwas anmelden oder klären?
Ja, das macht typischerweise schon der Installateur. Sie müssen sie ja auch dort anmelden, weil sie möchten ja dann in das Netz der Stadtwerke oder des Energieversorgungsunternehmens einspeisen. Also auch da ist irgendwo eine Anmeldung erforderlich. Aber hier gibt es ja auch viele Dinge zu tun im Hinblick auf den Sicherungskasten. Und da ist auf jeden Fall ein Fachkundiger im Bereich Elektro notwendig. Und der übernimmt dann im Regelfall solche Anmeldungen.
Okay, also das heißt, das geschieht wahrscheinlich schon im Zusammenhang mit der Montage.
Genau. Sobald die Anlage läuft, sollte man dann regelmäßig auf die Funktion und den Ertrag der Anlage achten. Also im Regelfall kriegt man heute eine Smartphone-App oder einen Zugang, den man dann an seinem Rechner, an seinem Computer nutzen kann, wo man quasi verfolgen kann, wie die Erträge der Anlage sich entwickeln. Und man sollte auch ab und an auch einfach mal eine Sichtwartung vornehmen und schauen, ob die Module noch sauber sind oder ob die in der Zwischenzeit bedeckt sind mit Blütenstaub oder Feinstaub, wie auch immer. Nach so circa 5 bis 10 Jahren kann auch mal so eine professionelle Reinigung der Module sinnvoll sein. Und in dem Zeitraum kann man von dem Fachmann auch die Funktionen der Sicherheit der Anlage überprüfen lassen.
Und wenn Sie sagen, dass ich mir den Ertrag mal so ein bisschen ansehen soll, also quasi gucken soll, wie die Sonnenernte ausfällt, lässt sich da denn da, wenn ich merke, das ist gar nicht so gut oder so, noch was optimieren? Oder wenn das Ding auf dem Dach ist, ist da der Ofen aus sozusagen?
Ja, also diese Ertragskontrolle, die soll natürlich auch dazu dienen, um zu prüfen, ob möglicherweise so ein Modul ausgefallen ist oder defekt ist. Das heißt, wenn Sie jetzt auf einmal außergewöhnliche Einbußen haben, dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür einen Grund. Man kann das immer sehr schön ins Verhältnis dann setzen zu anderen Anlagen oder eben zur solaren Einstrahlung. Im Regelfall beinhaltet das so eine Ertrags-App.
Ja, ist ja auch ganz spannend, dann einfach mal zu sehen, was bringt das eigentlich und wie läuft das. Also ich zumindest hätte da mein Vergnügen daran, das dann auch live zu sehen, was da eigentlich gerade passiert, beispielsweise mit einer App oder einer kleinen Webseite. Ja, zusammenfassend habe ich jetzt mitgenommen, Photovoltaikanlage kann sich durchaus lohnen. Auch die Kostenrechnung, die wir hier hatten, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, in dem sich das dann auch durchaus rechnen kann, wenn man denn alles tatsächlich auf den Bedarf und die baulichen Gegebenheiten abgestimmt hat. Ja, dann noch natürlich die Frage, wenn man sich zu dem Thema beraten lassen möchte, unabhängig vielleicht beraten lassen möchte, kann man auch zur Energieberatung der Verbraucherzentrale gehen. Wir bieten auch regelmäßig kostenlose Online-Seminare zu dem Thema an. Vielleicht können Sie noch kurz zu der Beratung was sagen, Herr Köhler, was da wichtig ist, worauf man da achten sollte.
Also es ist natürlich immer im Interesse eines Verbrauchers, sich unabhängig und ohne wirtschaftliches Eigeninteresse beraten zu lassen. Und Sie haben es schon angesprochen, die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet speziell für Solaranlagen einen sogenannten Eignungscheck Solar an. Das heißt, es ist ein Vororttermin, bei dem die Gegebenheiten geprüft werden und eine sinnvolle Vorgehensweise aufgezeigt wird.
Ich weiß es gerade selber nicht, was kostet der Vorortcheck, den wir da anbieten?
Bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale gilt immer die Grundregel, wenn wir zu Ihnen kommen, kostet es 30 Euro Eigenanteil, der Rest ist gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und immer wenn Sie zu uns kommen, also im Falle von Online-Seminaren oder vielleicht auch von einer telefonischen Beratung, dann ist es kostenlos.
Ja, prima. Und die Informationen dazu, also zur Beratung, zu den Online-Seminaren, aber auch sonstige Informationen, die wir bei uns im Internet oder woanders haben, finden Sie auf unserer Internetseite zu diesem Podcast www.vz-bw.de/podcast. Da finden Sie diese Folge, andere Folgen, die sich mit dem Thema Sonne, Solar beschäftigen und dann auch jeweils weiterführende Links und Informationen. Herr Köhler, das war, finde ich, sehr spannend. Ich habe mal wieder viel gelernt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank auch. Einen sonnigen Tag.
Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch. Ja, vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Wie gesagt, die Informationen auf unserer Internetseite zu diesem Thema. Und hören Sie mal wieder rein, weil das hier der Auftakt einer kleinen Reihe ist, wo wir uns noch in anderen Folgen auch mit anderen Aspekten des Themas Solar beschäftigen, beispielsweise mit den Balkon-PV-Anlagen und dem Thema Batteriespeicher und so weiter. Dazu haben wir noch was in Planung. Finden Sie dann alles hier bei uns auf der Seite. Bei Fragen, Anregungen, Kritik immer gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.